Danke, Jonas. Habt ihr es erkannt? Wisst ihr, zu welchem Film diese Melodie gehört? Oh, ich sehe so einiges nicken hier im Raume. Habt ihr den Film auch gesehen? Titanic. Ich weiß nicht, wie viele Taschentücher da schon verbraucht wurden bei dem Film. Ich musste ihn mir auch angucken. Aber darum geht es gar nicht. Wisst ihr eigentlich, was in diesem Film erzählt wird? Es geht nicht um den Untergang eines stolzen Schiffes. Am Anfang des Filmes will nämlich die lebensmüde Rose über die Reling des Schiffes in den Ozean springen. Und der zufällig vorbeikommende Jack bemerkt es und verwickelt sie in ein Gespräch. Als Rose immer noch davon redet, hinunterzuspringen, meint Jack, dann müsse er hinterher springen und sie retten. Denn, so sagt Jack, jetzt geht es mich auch etwas an. Und wenn mir die Not eines anderen Menschen bewusst wird, dann kann ich nicht einfach weitergehen. Dann geht mich diese Not auch etwas an. Rose war in diesem Moment die Nächste von Jack. Und Nächstenliebe ist nichts anderes, als nach Kräften zu helfen, wenn der Nächste in Not ist. Und solche Situationen haben wir schon ganz oft in unserem Leben erlebt und haben mal mehr und mal weniger geholfen. Und sicher wisst ihr jetzt alle schon, über welchen Text ich heute predigen werde. Es geht um den barmherzigen Samariter. Und das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist ja total eindeutig und braucht doch keine Auslegung mehr, oder? Aber ich habe mich gefragt, oder viel interessanter ist aber die Situation, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt. Vorweg geht nämlich ein Frage- und Antwortgespräch mit einem Schriftgelehrten. Und ich lese uns aus Lukas 10 die Verse 25 bis 29. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Was wird uns hier berichtet? Wieder einmal ist da ein Schriftgelehrter, der Jesus auf die Probe stellen will. Und der Schriftgelehrte forscht nach Gottes Willen in der Bibel und stellt Jesus ein paar einfache Fragen. Wie ist das bei uns? Forscht ihr auch nach Gottes Willen? Und stellt ihr auch Fragen an Gott? Der Schriftgelehrte fragt ganz einfach: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun, dass ich selig werde, dass ich in den Himmel komme? Gut ist doch, dass der Schriftgelehrte nach dem ewigen Leben fragt, denn das ist doch wohl das Wichtigste, in den Himmel kommen, oder? Das ist doch wichtiger als das Überleben hier auf der Erde. Anhand dieser Fragen können wir eins festhalten: Nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache selig. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen heute ernsthaft nach dem ewigen Leben fragen. Wie sieht das denn in unserer Gesellschaft aus? Die meisten meinen doch, mit dem Tod ist sowieso alles aus. Oder aber, wie es in einem Karnevalslied heißt: Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Andere meinen auch, so ein bisschen religiös, das reicht aus. Und die Bibel weckt uns hier aus dem Schlaf der Sicherheit. In Philipper 2, Vers 12 steht: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wie gut, wenn wir dann ernsthaft fragen: Was müssen wir tun, um das ewige Leben zu ererben? Wie gut, dass der Schriftgelehrte sich hier mit seiner Frage direkt an Jesus wendet. Also direkt an Gott. Schauen wir jetzt einmal, wie Jesus antwortet. Und überraschenderweise, habe ich festgestellt, gibt er keine theologische Antwort. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Und ganz ehrlich, ich finde es immer total komisch, wenn man Fragen mit einer Gegenfrage beantwortet werden. So etwas regt mich total auf. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich wäre schon etwas ungehalten. Meine Töchter konnten das immer sehr gut. Und Jesus fragt hier den Schriftgelehrten, was in den Gesetzen steht. Und hier zeigt sich, dass sich der Schriftgelehrte wirklich gut auskennt. Denn er antwortet sofort. Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier zeigt sich aber auch Jesu gute Kenntnis der Gesetze. Jesus begibt sich mit den Schriftgelehrten auf Augenhöhe. Seine weitere Antwort lautet: Tu das, so wirst du leben. Und diese klare Antwort gilt dem Schriftgelehrten genauso wie auch uns. Nur wer Gott über alles liebt, der kommt in den Himmel. Aber nur derjenige liebt Gott wirklich, der auch seinen Mitmenschen so liebt wie sich selbst. Und die beiden Teile des Doppelgebotes der Liebe hängen untrennbar miteinander zusammen. Im 1. Johannes 4, Vers 20 steht: Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und die Antwort von Jesus an den Schriftgelehrten ist völlig klar. Aber dem Schriftgelehrten ist das noch nicht genug. Er fragt Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Und jetzt erzählt Jesus ihm das Gleichnis. Ein Mann, von dem sonst nichts bekannt, zog einmal durch das wüste Land, das von Jerusalem abfiel nach Jericho. Das war sein Ziel. Weil dieses trockene Land so wüst und nur sehr dünn besiedelt ist, gibt's an so mancher dunklen Stelle doch immer wieder Überfälle. Noch nie gelang's, sie ganz zu säubern von Wegelagern und Räubern. Nichts Böses ahnend, reisefroh, hätt dieser Mann in Jericho den Patenonkel gern Besuch. Der Weg führt ihn durch eine Schlucht. Da lagen leider böse Leute, die warteten auf fette Beute, grad hinter einem Ginsterstrauch mit Dolch und Knüppel auf dem Bauch. Als nun der Mann, der dies nicht wusste, an jedem Strauch vorüber musste, da sprangen zu des Wanders Schreck sie brüllend hoch aus dem Versteck, um ohne Hast und Gier zu zügeln, ganz furchtbar auf ihn einzuprügeln. Sie schlugen, stachen dann sogar dem Mann, der unbewaffnet war. So lag er schließlich blutend da, mit Atemnot, der Ohnmacht nah, und Hemd und Haut und Fleisch zerstochen. Ein Zahn war weg, ein Arm gebrochen. Dann trat in so ein böser Bube auch noch in seine Magengrube. Er muß sich keuchend übergeben, doch immerhin, er war am Leben. Was manchen, mein Einwand nur mal, nicht so geschehen ist. Gerade in Bielefeld ist ein Mann erschossen worden. Also wir sind nah dran, nicht nur damals, sondern heute auch. Dass er nur wenig Geld besaß, natürlich ärgerte sie das. So nahm sie zum Ausgleich leider noch seine Schuhe und die Kleider. Und dann verschwinden sie behende. Er dachte nur, das ist das Ende. Noch ein paar wenige Minuten, dann werd ich elendig verbluten. Da hört er Schritte auf dem Kies. Na du, nach dir, wer ist denn dies? Und mühsam hebt der arme Tropf nun seinen schwer verletzten Kopf. Was er da sieht, die Hoffnung nährt, denn noch ein Glück ihm widerfährt. Ein Priester kommt, ein frommer Mann. Wenn der nicht helfen kann, wer dann? Die Hoffnung in der Täuschung endet, als sich der Mann zur Seite wendet, als hätte er ihn nicht gesehen, um schnell an ihm vorbeizugehen. Er fürchtete, der wäre schon tot, und leider gab's da ein Gebot, dass er zu Unreinheit muss führen, wird eine Leiche er berühren. Und das beim Priester, außerdem war helfen hier recht unbequem. Er rennt davon und denkt dabei, dass dies nicht seine Sache sei. Spürt er den Vorwurf in den Blicken, den Sterbenden in seinem Rücken? Ein zweiter kommt mit schnellem Schritt, und diesmal ist es ein Levit, der ähnlich wie der erste Mann am Tempel seinen Dienst getan. Aha, denkt der, ein Überfall. Man sieht die schlechte Volksmoral. Vielleicht sind die, die den Ärmsten da geschlagen haben, noch ganz nah. Ich haue ab und lass ihn den liegen, damit sie mich nicht auch noch kriegen. Er blickt nach allen Seiten scheu und voller Angst huscht er vorbei. Fort sind nun alle Übeltäter. Dort kommt ein Mann ein wenig später, auf einem Esel angeritten. Man hört es an den Trippelschritten. Der sieht den schwer verletzten Mann und lenkt das Tier zu ihm heran. Steigt ab, spricht tröstend auf ihn ein, wäscht Wunden aus mit etwas Wein. Dann gießt er Öl in seine Wunden. Im Nu ist auch der Arm verbunden, müht sich zu heben und zu drücken, dem Mann auf seines Esels Rücken. Behutsam leitet er sodann das Tier mit dem verletzten Mann, wobei er letzteren gut hält, damit er nicht hinunterfällt. Zum Glück gibt es dort irgendwo, auf halbem Weg nach Jericho, an dieser Straße nebenbei, eine alte Karawansenei. Dahin bringt dieser Mann den Kranken, der hat kaum Kraft dafür zu danken. Sein Kopf umnebelt und geschwächt, kann nur noch denken, der macht's recht. Das ist noch einer von den Guten, obwohl die Sprache lässt vermuten, mein Retter, dieser Edelsritter, ist sicher nur ein Samariter. Der Herbergswirt half nun dem Gast ganz vorsichtig und ohne Hast, den Kranken in ein Bett zu legen, wo er ihn gerne wollte pflegen. Der Reisende gab ihm dafür 2 Münzen und bestieg sein Tier. Er trug ihm auf, versorgt den Mann, bis er alleine laufen kann. Gib ihm ein Kleid und kostet's mehr, ich komme später wieder her. Dann zahle ich den Restbetrag, ritt los und wünschte guten Tag. So hat es Jesus einst erzählt, als Beispiel hat er es gewählt, zu zeigen, wie ein Mensch und Christ für einen anderen Nächster ist. Jesus gibt dem Schriftgelehrten und uns die richtige Antwort. Es ist eine klare und eindeutige Antwort. Und Jesus fragt bei dem Schriftgelehrten noch einmal nach, wer von den dreien ist der Nächste für den gewesen, der überfallen wurde? Und der Schriftgelehrte antwortet richtig. Und Jesus fordert ihn auf, genau so zu handeln. Wie ist das bei uns? Jeder Mensch, den ich gerade in Not erlebe und dem ich helfen kann, ist mein Nächster. Wer einen Notleidenden sieht und so tut, als ginge ihn das nichts an, der liebt seinen Nächsten nicht wirklich. Und der liebt dann auch Gott nicht wirklich. Und tut dann auch nicht, was er tun muss, um in den Himmel zu kommen. So einfach ist das. So einfach ist Jesu Antwort. Aber ist das wirklich so einfach? Wie oft versagen wir an dieser Stelle? Und wenn wir es genau betrachten, dann ist dieses Gleichnis ja keine harmlose Geschichte mehr, mit der ich mich ein bisschen zum Tun des Guten motivieren kann. Dann geht es hier um Leben und Tod und um die ewige Seligkeit. Wenn wir uns fragen, was wir tun müssen, um das ewige Leben zu ererben, dann müssen wir auch danach fragen, was wir für alle notleidenden Menschen getan haben, die unseren Lebensweg gekreuzt haben. Haben wir geholfen? So wie wir uns selbst Hilfe gewünscht hätten, wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären? Habe ich mich nun nicht nur vorgenommen, meinen Nächsten zu lieben, sondern es auch wirklich getan? Der barmherzige Samariter hat es getan. Habe ich mich auch um meinen Nächsten gekümmert, als weit und breit niemand da war, der das von mir erwartet hätte oder mir dafür Anerkennung gezeugt hätte? Der barmherzige Samariter hat es getan. Habe ich auch geholfen, als ich eigentlich keine Zeit hatte, weil ich auf meinem Weg weiterkommen wollte? Der barmherzige Samariter hat es getan. Habe ich auch dann meinen Nächsten geliebt, als es anstrengend war, oder habe ich mich lieber schnell in Sicherheit gebracht? Der barmherzige Samariter hat das Risiko auf sich genommen, dass die Räuber womöglich noch hinter einem Busch auf ihr nächstes Opfer lauerten. Habe ich auch dann noch geholfen, wenn es mich teuer zu stehen kam, womöglich den Gegenwert von ein paar hundert Euro? Der barmherzige Samariter hat's getan. Habe ich mich auch dann für meinen Nächsten eingesetzt, wenn es mit einer Verpflichtung für die weitere Zukunft verbunden war. So wie der barmherzige Samariter dem Herbergswirt versprach, für mögliche Folgenkosten später aufzukommen. Wir stellen fest, echte Nächstenliebe ist ein bisschen mehr als nur nett und freundlich zu sein. Und wir merken auch, dass wir immer wieder an diesen Stellen versagen. Und hier sind wir auf Gottes Hilfe angewiesen, auf seine Wegweisung und auf seine Vergebung. Ich darf mit meinem Versagen immer wieder zu ihm zurückkommen. Weil Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, können wir zu ihm kommen und am ewigen Leben teilhaben. Wir müssen ihm nur unsere Sünden immer wieder bekennen und an ihn glauben. Ich komme noch einmal auf den Anfang zurück. Titanic. Das Schiff sinkt. Wie traurig. Und erstaunlicherweise wird die lebensmüde Rose gerettet. Jack hat sie am Anfang gerettet. Und zum Schluss gibt er sein Leben, damit sie leben kann. Das ist Nächstenliebe auf der höchsten Stufe. Und so gibt auch Jesus sein Leben für uns. Ostern ist ein Dank- und Freudenfest. Dankfest, weil Jesus sein Leben für uns gab. Und Freudenfest, weil er lebt. Und lasst uns doch einfach in die nächste Woche gehen und nach Gottes Willen forschen und schauen, wo wir unserem Nächsten helfen können oder vielleicht auch, wo wir selbst Hilfe nötig haben. Lasst uns immer wieder Gott um Rat fragen. Ich wünsche uns allen eine erlebnisreiche Woche. Amen.